Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe, herzlich willkommen zur 5. Folge. Heute geht's um konfliktsensitiven Journalismus. Ich muss gestehen, ich kannte den Begriff gar nicht, bis sich Sigrun Rottmann bei mir gemeldet hat und meinte, das sei doch mal ein wichtiges Thema für diesen Podcast. Und dann habe ich mich mal kurz reingelesen und dachte, yo, klingt wichtig, das machen wir. Sigrun Rottmann ist auch meine Interviewpartnerin heute und im Vorgespräch haben wir uns schon mal auf das Du geeinigt. Hallo Sigrun.
Hallo Sascha.
Du bist Journalistin und Dozentin, du lehrst am Institut für Journalistik an der Uni in Dortmund und zwar auch über konfliktsensitiven Journalismus, schwieriges Wort. Magst du mal kurz erklären, was das denn eigentlich ist?
Ja, also ganz kurz zusammengefasst ist konfliktsensitiver Journalismus guter Journalismus über Konflikte, über Streit, über Debatten, über Spannungen, über Auseinandersetzungen. Es gibt dieses Konzept konfliktsensitiver Journalismus auch im Zusammenhang mit Kriegsberichterstattung. Da wird es vor allen Dingen bisher und vor allen Dingen auch im Ausland gelehrt oder an Kollegen und Kolleginnen in Weiterbildung weitergegeben. Und ich beziehe dieses Konzept auf Auseinandersetzungen, Konflikte und Streit im deutschen beziehungsweise, sagen wir mal, europäischen Zusammenhang.
Okay, also es kommt aber eigentlich ursprünglich aus dem Friedensjournalismus oder Kriegsberichterstattung, so ungefähr.
Genau, die Impulse für die verschiedenen Konzepte von konfliktsensitivem Journalismus, also das wird auch in unterschiedlichen Variationen trainiert und gelehrt, die ersten Impulse dafür kommen aus dem Friedensjournalismus, also Konzepten, die entwickelt wurden in den 80er, 90er Jahren von unter anderem Friedens- und Konfliktforschern wie Johann Galtung und Wilhelm Kempf, die damals die Kriegsberichterstattung unter anderem über die Kriege im Irak, über die Kriege im ehemaligen Jugoslawien geforscht haben und die Medien, unter anderem auch in Deutschland, aber auch die englischsprachigen Medien, sehr dafür kritisiert haben, wie sie Bericht erstattet haben und dann dem, was wie sie es nannten, Kriegs- oder Gewaltjournalismus, einen Friedensjournalismus gegenübergestellt haben oder eine Forderung nach Friedensjournalismus. Und aus diesen Impulsen sind dann verschiedene Konzepte dieses konfliktsensitiven Journalismus entwickelt worden. Und dann wurde zunächst auch in Weiterbildungen und auch in der Lehre vor allen Dingen von Friedensjournalismus gesprochen. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Und unter anderem, weil aus diesem Begriff Friedensjournalismus auch Missverständnisse entstehen können und man vielleicht glaubt, dass Journalisten jetzt dafür da sind, Frieden zu schaffen, haben dann so im Laufe der Jahre viele, die sich damit beschäftigt haben, beschlossen, dass sie das lieber konfliktsensitiven Journalismus nennen möchten, weil das ein sehr viel neutralerer Begriff ist.
Konfliktsensibel ist aber dasselbe, ne?
Man kann auch konfliktsensibel sagen. Ich bevorzuge konfliktsensitiv. Das hat auch was damit zu tun, dass es dann im internationalen Kontext leichter zu erkennen ist, weil es halt auch im Englischen Conflict-Sensitive Journalism heißt.
Okay. Und was hast du jetzt mit diesem Thema zu tun? Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich damit zu befassen?
Ich bin darauf gekommen, mich damit zu befassen, weil ich vor einigen Jahren selber als Trainerin, unter anderem für die Deutsche Welle Akademie, in Ländern wie Kenia und im Südsudan mit Kollegen und Kolleginnen zusammengearbeitet haben, Trainings gegeben habe und dabei festgestellt habe, dass es eben in diesem Trainingsbereich auch Seminare zu konfliktsensitivem Journalismus gibt. Das fand ich sehr interessant und habe mich dann so 2015, 2016, als hier in Deutschland immer mehr die Rede davon war, dass sich hier Diskurse radikalisieren, dass der Ton rauer wird in den öffentlichen Debatten, gefragt, ob es nicht Elemente gibt von diesem konfliktsensitiven Journalismus, der auch uns hier in Deutschland unterstützen kann, gut über strittige Themen und Konflikte zu berichten. Und ich hatte dann die Gelegenheit, 2018 am Institut für Journalistik, wo ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeite, ein Seminar zu übernehmen von einem Prof, der in den Ruhestand gegangen ist. Das nannte sich damals eben Friedensjournalismus. Und ich habe das dann umbenannt und neu konzipiert und konzentriere mich jetzt in diesem Seminar vor allen Dingen auf Konfliktberichterstattung im deutschen und europäischen Kontext, wie gesagt, wir beschäftigen uns auch ein bisschen mit Kriegsberichterstattung, aber vor allen Dingen eben mit Journalismus über Konflikte, die nicht mit physischer Gewalt ausgetragen werden.
Du hast auch eben gesagt, so auch im deutschen Raum und europäischen Raum, das sind so deine Themen oder da guckst du genau drauf. Ein Konflikt an sich ist ja nicht doof, weil man hat ja schon mal eine Diskussion oder ist sich nicht einig. Ich habe auch natürlich jetzt über das Thema ein bisschen nachgelesen und habe gefunden, dass konfliktsensitiver Journalismus dann gefragt ist, wenn man sich uneinig ist und emotional beeinträchtigt. Siehst du das auch so? Dass das so der Punkt ist, weil wenn ich einfach nur diskutiere auf Sachebene, dann verfällt man vielleicht nicht in falscher Berichterstattung.
Meiner Ansicht nach sollte Konfliktsensitivität dann ansetzen oder einsetzen, wenn ich als Journalist oder Journalistin mit einem Thema konfrontiert werde, zu einem Thema arbeiten muss, das mit Spannungen verbunden ist. Das können auch Streitthemen sein. Das können vor allen Dingen auch Streitthemen sein, wo es erstmal um einen sachlichen Austausch geht, weil man ja nicht weiß, wohin sich das Thema noch entwickeln kann. Also ich denke, alles, was mit Streit zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, dass Menschen sich reiben, alles, was mit Spannungen zu tun hat, Kontroversen und Auseinandersetzungen, das sind alles Aspekte, bei denen wir als Journalisten und Journalistinnen aufhorchen sollten und sagen, aha, hier sind sich Menschen nicht einig, jetzt überlege ich mir, wie kann ich gut darüber berichten. Weil es ja auch oft so ist oder weil es immer wieder so ist, dass Medien ja auch sachliche Meinungsverschiedenheiten durchaus auch hochjazzen und aufbauschen und dramatisieren. Und das genau möchten wir ja im konfliktsensitiven Journalismus vermeiden. So kann man ja auch womöglich dazu beitragen, dass ein Streit sich verschärft, dass ein Streit eskaliert, weil die Berichterstattung eine dramatisierende ist oder eine dämonisierende oder personalisierende. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, weil etwas zugespitzt wird, was womöglich in der Realität so spitz noch gar nicht ist. Insofern bin ich der Ansicht, dass alles, was mit Spannungen und Kontroversen und Konflikten zu tun hat, konfliktsensitiven Journalismus sehr gut gebrauchen kann.
Okay, jetzt haben wir ja bis jetzt relativ theoretisch über das Thema gesprochen. Du hast aber auch konkrete Beispiele. Das eine Thema, was du mir vorab genannt hast, da ging es um den Hambacher Forst. Im September 2018 wird da in einer Tageszeitung aus NRW berichtet über die Widerstände, die es da auch gegeben hat gegen das Abholzen. Und da hat ein Journalist geschrieben, er hätte von der Polizei gehört, da gäbe es ein Tunnelsystem von den Baubesetzern, wie der Vietcong die im Vietnamkrieg gebaut hat. Ich zitiere jetzt mal, die Tunnel erinnern an die unterirdischen Anlagen während des Vietnamkriegs. Dadurch können wir wie aus dem Nichts angegriffen werden. Die Polizei hat dann relativ schnell hinterher gesagt, ihr sei gar nichts über ein Tunnelsystem bekannt. Es gab wohl mal einen Minitunnel, der wurde aber 2012 schon verfüllt. Das wurde dann hinterher, glaube ich, auch richtig gestellt. Aber was ist denn an dieser Geschichte aus deiner Sicht zu kritisieren?
Ja, also diese Geschichte, die damals von den Kollegen und Kolleginnen von Übermedien bekannt gemacht wurde, zeigt sehr klar, was häufig passiert, dass nämlich schon in der Überschrift zugespitzt wird beziehungsweise dramatisiert wird. In diesem Fall war es auch noch nicht mal korrekt. Also man kann sich ja zum ersten fragen, wieso wurde das nicht in Anführungszeichen gesetzt? Das war nämlich ein Zitat. Also Tunnelsystem wie in Vietnam lautete ja die Überschrift schon. Zum Zweiten ist es doch erstaunlich, dass in der Redaktion sich anscheinend niemand darüber Gedanken gemacht hat, dass es doch irgendwie nicht sein kann, dass in einem 100 Hektar großen Waldstück ein Tunnelsystem wie in Vietnam während des Vietnamkriegs existieren soll. Ist schon ein sehr leichtfertiger Umgang mit einer Information, die angeblich von einem Polizisten zugespielt wurde, die natürlich bei den Leserinnen und Lesern einen bestimmten Eindruck erweckt. Und zwar den einer hohen Militanz der Besetzer und Besetzerinnen im Hambacher Forst mit angeblich hoher Gewaltbereitschaft. Und das stimmte ja einfach nicht. Das ist keine korrekte und ist auch keine faire Berichterstattung. Und das Problem ist ja, dass gerade mit Überschriften, da sind wir Journalisten und Journalistinnen ja ganz besonders gut zuzuspitzen, dass aber ja ganz oft Leser und Leserinnen nur die Überschrift lesen und dann vielleicht auch noch den Teaser und das war's dann auch. Und mit diesem Eindruck ziehen sie dann weiter. Oder sie lesen weiter aufgrund dieser Überschrift. Das ist ja wahrscheinlich auch der Sinn der Sache, zu versuchen, die Aufmerksamkeit zu bekommen. Deswegen wird ja oft mit so einer kämpferischen und kriegerischen Sprache operiert. Und das ist eben dann aber auch ein Problem.
Du hast ja gerade gesagt, Überschriften sind ja häufig überspitzt formuliert, damit die Leute einen Text lesen und pointiert wird auch. Und ich habe auch gelesen, man sollte auch nicht personalisieren bei solchen Geschichten. Aber das ist doch eigentlich das, was Leser dazu bringt, einen Artikel zu lesen. Was wäre denn da die Lösung? Ich meine, wenn ich eine Überschrift habe, am Hambacher Forst ist alles ruhig, dann liest das ja auch keiner.
Ja gut, in diesem Fall wäre natürlich die Lösung gewesen, am besten überhaupt nicht zu veröffentlichen, weil die ganze Geschichte ja nicht stimmte. Ja, in der Tat, es tut sich hier natürlich ein Spannungsfeld auf, ne? Dass der Wettbewerb um Aufmerksamkeit verführt dazu, zu vereinfachen und zuzuspitzen und womöglich draufzuhauen und vielleicht auch in der Überschrift manchmal aus der Mücke einen Elefanten zu machen. Ich finde aber, dass wir uns als Journalisten und Journalistinnen sehr gut überlegen müssen, wie wir mit solchen Konfliktthemen umgehen, weil wir maßgeblich dazu beitragen, wie in der Öffentlichkeit Konflikte wahrgenommen werden. Es ist unsere Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zur Verfügung zu stellen und diese Informationen auch einzuordnen, damit sie sich eine Meinung bilden und damit sie sich, ich sage jetzt mal salopp, gut streiten können und damit Konflikte, die entstehen, gut bearbeitet werden können. Das ist unsere Aufgabe und da kommen wir nicht drum herum. Entsprechend sorgfältig müssen wir mit Konflikt- und Streitthemen umgehen. Sowohl was unsere Sprache angeht, sowohl was die Bilder angeht, die wir dazu auswählen, weil wir eben mit unseren Werkzeugen, die wir haben, mit unserer Berichterstattung dazu beitragen, wie Konflikte wahrgenommen werden und womöglich auch dazu beitragen, wie sie ausgetragen werden. Und dieser Verantwortung, denke ich, müssen wir uns bewusst sein. Und entweder möchten wir guten Journalismus machen oder nicht. Und bei Konfliktthemen, da treffen ja alle Kriterien für Qualitätsjournalismus wie für alle anderen Themen auch. Aber in diesem Bereich kann halt die Missachtung dieser Kriterien ganz besonders gravierende Folgen haben. Und wenn wir kritisieren oder wenn wir uns Sorgen darüber machen, dass es im öffentlichen Diskurs eine Radikalisierung gibt, dass es in der Gesellschaft Polarisierungstendenzen gibt, dann können wir doch erst recht uns von dieser Verantwortung nicht zurückziehen. Also da müssen wir ja erst recht immer vorsichtiger sein, wenn wir es mit Streit- und Konfliktthemen zu tun haben. Und da wir ja durchaus in den nächsten Jahren noch einige Herausforderungen zu meistern haben in dieser Gesellschaft und in der Welt im Allgemeinen und da einige sehr große Konfliktthemen auf uns zukommen, die auf ganz vielen verschiedenen Ebenen zu weiteren Konflikten führen werden, also zum Beispiel die Klimakrise, das Thema Migration und Zuwanderung, jetzt die Folgen der Pandemie, da scheint es mir wirklich geboten, dass wir uns bewusst werden, dass wir in diesem Bereich ganz besonders vorsichtig sein müssen und ganz besonders sorgfältig arbeiten müssen.
Also es ist ja so, dass ich auch gelesen habe, bei diesem Thema konfliktsensitiver Journalismus sollten Journalisten ja auch drauf gucken, aus welcher Sicht sie auf etwas drauf sehen. Nicht nur halt alle Seiten beleuchten, sondern dass es vielleicht auch andere Punkte gibt, auf die sie selber nicht genau achten. Zum Beispiel, was sind vielleicht meine eigenen Vorurteile? Habe ich das richtig gelesen, dass sowas halt auch wichtig ist? Weil zum Beispiel, wenn ich erinnere mich jetzt zum Beispiel gerade an diese Fernsehsendung, wo es um Zigeunerschnitzel ging, wo ja nur weiße Leute über ein Thema diskutiert haben, was sie nicht betrifft. Da guckt man ja vielleicht auch aus einer Sicht auf ein Thema, ohne zu bedenken, dass andere das vielleicht anders sehen können. Hat das auch was mit konfliktsensitiv zu tun?
Ja, das hat auf jeden Fall was mit konfliktsensitiv zu tun. Und ein Teil der Lehre vom konfliktsensitiven Journalismus ist die Auseinandersetzung mit den eigenen Stereotypen und Vorurteilen. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich der Ansicht bin, dass alle Journalisten und Journalistinnen Antirassismus-Trainings machen sollten, um sich dieser Thematik bewusst zu werden, wenn sie es noch nicht getan haben, ist es eben so, und das ist ein ganz wichtiges Thema im konfliktsensitiven Journalismus, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Sozialpsychologie in den letzten Jahren sehr klar herausgefunden haben, dass wir alle mit Stereotypen und Vorurteilen durch die Welt laufen. Dass wir alle, man nennt das dann sozial kategorisieren, Wir können das eigentlich auch gar nicht anders, weil wir die ganze Zeit Informationen verarbeiten müssen und irgendwie damit klarkommen müssen, was uns und wer uns in dieser Welt begegnet. Also scheint es mir wichtig, dass wir nicht ständig darauf bestehen, dass wir objektiv berichten wollen und neutral berichten wollen, sondern dass wir uns im Gegenteil damit auseinandersetzen, dass wir nicht objektiv sind und auch nicht wirklich objektiv sein können. Und uns das einzugestehen und dann aber möglichst viel darüber zu lernen, wie das funktioniert mit den Vorurteilen und den Stereotypen und uns selber zu reflektieren, das scheint mir doch dann wichtig, um so gut wie möglich multiperspektivisch zu berichten, um so gut wie möglich allen Parteien in einem Konflikt gerecht werden zu können, um die alle gut darstellen zu können, um sicher zu sein, dass wir fair berichten. Dafür, finde ich, ist es super wichtig, dass wir uns auch mit unseren eigenen Vorurteilen und Voreingenommenheiten auseinandersetzen.
Jetzt ist es aber so, ich sag mal, in Redaktionen ist ja viel Zeitdruck und dann muss man nebenbei vielleicht noch Social Media mitbedienen und diese Qualitätskriterien wissen vielleicht doch die meisten, aber es fällt doch manchmal hinten runter. Zeitdruck spielt, glaube ich, eine große Rolle. Zu wenig Personal spielt eine Rolle. Was kann man denn da machen?
Ja, also sicherlich ist es so, dass konfliktsensitiver Journalismus erstmal Zeit braucht. Deswegen finde ich auch, dass er auf jeden Fall in die Ausbildung von Journalisten und Journalistinnen gehört. Da gibt es ja hoffentlich noch Zeit. Ich finde aber auch, dass es in die Fortbildung von Journalisten und Journalistinnen gehört, weil es um zusätzliches Fachwissen geht. Es geht um zusätzliches Wissen über Konflikttheorie, also Wissen aus der Friedens- und Konfliktforschung. Was ist überhaupt ein Konflikt? Der Unterschied zwischen Ursache und Austragungsformen, der, finde ich, in der Berichterstattung recht häufig durcheinander gerät. Das Nachdenken darüber, dass Konflikte normal sind, dass sie zu einer Gesellschaft dazugehören, dass wir sie brauchen, um uns als Gesellschaft weiterzuentwickeln. Oder wie Helmut Schmidt ja sagte, eine Demokratie ohne Streit ist keine. Also darüber sich auszutauschen, sich das mehr bewusst zu machen. Dann Transfer von Fachwissen aus den Sprach- und Politikwissenschaften, zum Beispiel über Framing, also darüber, was Sprache und was Bilder bewirken bei unserem Publikum, welche Assoziationen sie hervorrufen können und was das bewirken kann. Dann haben wir gerade schon genannt, die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen und Stereotypen. Und da gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die auch helfen können und unterstützen können, eine gute Konfliktberichterstattung zu machen. Natürlich, das braucht Zeit. Und ich bin der Ansicht, dass das Thema gute Konfliktberichterstattung nicht vom Engagement Einzelner abhängen darf. Natürlich, jeder einzelne Journalist, jede einzelne Journalistin hat eine Verantwortung. Aber gut berichten zu können, darf nicht nur vom Einzelnen oder von der Einzelnen abhängen, sondern ganz klar finde ich, dass Medien, Unternehmen und auch die Öffentlich-Rechtlichen hier in der Pflicht sind. Ich finde, bei Konfliktberichterstattung wird es ganz deutlich, die Verantwortung, die wir haben. Und da müssen Medienunternehmen, Medienhäuser ihren Redakteuren und Redakteurinnen, aber ich finde auch den Freien, also den vielen Freien, die ja zum Beispiel auch im öffentlichen Rechtlichen arbeiten, das einräumen, sich dieses Fachwissen anzueignen, sich darüber auch auseinanderzusetzen, sich damit darüber auszutauschen, auch immer wieder, also dafür zu sorgen, dass in den Redaktionen Zeit ist, zu diskutieren, sich Wissen anzueignen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, uns dort auch zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Aufmerksamkeitserregungsspirale raus? Müssen wir wirklich so zuspitzen oder können wir das nicht auch anders machen und darüber offene und ehrliche Diskussionen zu führen? Ich finde, dass Medienhäuser nicht sagen können, sie sind systemrelevant und Hüter der Demokratie, wenn sie andererseits ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nicht Arbeitsbedingungen ermöglichen, die ihnen einen guten, demokratiefördernden Journalismus erlauben. Und Streit und Konflikt ist nun mal ein Thema für eine Demokratie.
Also da stimme ich dir voll zu. Das Rufen, wir sind systemrelevant, aber dann irgendwie Gelder kürzen und immer die Zeit noch mehr verdichten, die Arbeitszeit verdichten, finde ich auch, geht gar nicht. Ich möchte ganz kurz auf einen so einen kleinen Seitenaspekt noch eingehen. Du hast gerade gesagt, auch Sprache ist ja wichtig. Also zum Beispiel gab es auch mal die Diskussion, dass man nicht mehr Flüchtling sagen soll, sondern lieber Geflüchtete, weil dieses Ling so im deutschen Sprachgebrauch so ein bisschen negativ angehaucht ist. Ich habe auch mal nachgedacht, mir fielen auch nur ganz wenige Wörter mit Ling ein, die positiv sind, wie Säugling und Liebling. Ansonsten kommt alles Mögliche wie Lüstling, Wüstling, keine Ahnung was. Aber wenn ich mit Menschen diskutiere, die mit Journalismus nichts zu tun haben, die gucken mich dann groß an und sagen so, hä, was für ein Kram? Und naja, ob ich jetzt Gendersternchen benutze oder nicht, oder ich bin Laborant, ob ich Frau bin oder nicht, geht das an dem Menschen vorbei oder haben die Medien es einfach noch nicht geschafft, deutlich zu machen, wie wichtig das auch ist?
Ich glaube nicht, dass das an den Menschen vorbeigeht. Ich glaube, dass Menschen oft nicht merken, welche Assoziationen und Eindrücke bei ihnen geweckt werden durch Sprache und Bilder. Und das ist ja auch nicht wirklich die Aufgabe des Publikums, ständig darüber zu reflektieren, was jetzt da gerade bei ihnen ausgelöst wird, sondern es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Eindrücke und Assoziationen, die wir schaffen durch die Sprache, die wir benutzen und die Bilder, die wir veröffentlichen oder die Filme, die wir zeigen oder die Radiobeiträge, die wir machen, dass dadurch die richtigen Eindrücke entstehen. Also dass eben das, was wir da zeigen, schreiben, möglichst richtig, möglichst multiperspektivisch ist und eben nicht zugespitzt und mit unserer Meinung irgendwie vermischt, weil wir eine bestimmte Art von Sprache benutzen oder weil wir eine Sprache benutzen, die eben militaristisch ist, die ganz viel mit Kampf zu tun hat. Also ein Beispiel ist das Benutzen des Wortes Front für Standpunkte. Also wieso verhärten sich Fronten, wenn Leute Standpunkte haben? Wenn man da mal drauf achtet, das wird relativ häufig benutzt im Journalismus, auch in Überschriften. Dann das Darstellen von Standpunkten als Kampfgebiet. Und das macht ja was mit dem Publikum. Und was es nicht macht, ist zu zeigen, hier passieren Konflikte, die in vielen Fällen ganz normal sind, die es auch geben muss. Also das ist nicht das große Drama. Das dramatisch wird es dann, wenn es auf eine negative Art und Weise ausgetragen wird. Und darüber müssen wir dann natürlich auch berichten. Aber wenn Leute unterschiedlicher Meinung sind oder Standpunkte austauschen oder irgendwas verhandeln oder von mir aus auch sich streiten und anschreien, dann ist das jetzt per se nicht das große Drama. Und wir müssen dann, wie gesagt, nicht aus der Mücke einen Elefanten machen und das dann so darstellen, als sei das jetzt ganz super schlimm und ganz super furchtbar und nimmt einen ganz schrecklichen Verlauf. Und ich glaube schon, dass das mit dem Publikum was macht. Nur ist es natürlich nicht die Aufgabe des Publikums, ständig zu reflektieren, was Medien ihnen da servieren. Ne? Das ist schon unsere Aufgabe, uns darüber Gedanken zu machen.
Okay, das Thema konfliktsensitiver Journalismus ist auch für den Journalistinnenbund wichtig. Da gibt es am 18. September eine öffentliche Fachtagung, die heißt Aufklären statt Anheizen, konfliktsensitiv berichten. Und da bist du auch beteiligt und diskutierst mit Margret Lünenborg, die ist Professorin für Journalistik an der FU in Berlin. Diskutierst mit ihr, wie Affekt und Emotionen unseren gesellschaftlichen Diskurs verändern. Gibt's da noch mehr zu hören als das, was wir hier im Podcast gemacht haben? Vermutlich.
Ja, da gibt es auf jeden Fall einige Fachfrauen und auch Fachmänner zu hören zu verschiedenen Themen, die ich jetzt hier auch angerissen habe. Also wir werden auch Workshops haben zu den Fachgebieten, die ich vorhin genannt habe. Also es wird ein Experte dabei sein für Framing, der dazu einen Workshop gibt und die Bedeutung des Bewusstseins für Framing im Journalismus. Wir werden Sheena Maisurica von den Neuen Deutschen Medienmachern dabei haben, die über Vorurteile und unbewusste Vorurteile einen Workshop macht. Wir werden einen Workshop haben über gendersensible Sprache und über, und das finde ich ganz besonders interessant, über Forschung und erste Untersuchungen zur konstruktiven Moderation von Communities in sozialen Medien. Das ist ja ein relativ neues Aufgabengebiet für Journalisten und Journalistinnen, sind viele junge Kollegen und Kolleginnen unterwegs. Eine große Herausforderung auf den Seiten der zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen, in den sozialen Medien kontroverse, ja sehr oft sehr kontroverse und aggressiv geführte Diskussionen zu moderieren. Und da gibt es eben auch Forschung zu und erste Erkenntnisse dazu, wie man da vielleicht konstruktiv moderieren kann. Damit werden wir uns dann eben auch beschäftigen auf dieser Fachtagung.
Also ganz viele spannende Themen bei der Fachtagung, die wir nicht alle anreißen hier können, weil unser Podcast geht nicht den ganzen Tag. Wir können wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden. Also diese Fachtagung des Journalistinnenbundes ist am 18. September in Essen und ab dem 1. August kann man sich anmelden. Das steht zumindest auf der Homepage journalistinnen.de. Kannst du eigentlich noch ganz normal Zeitung lesen oder andersrum gefragt, beißt du eigentlich jetzt jeden Tag in die Tischkante, weil in deiner Tageszeitung oder in einem Beitrag, den du hörst, wieder nicht drauf geachtet wurde?
Nee, also in die Tischkante beiß ich nicht. Und ich beschäftige mich sehr gerne mit Medien. Ich lese super gerne Zeitungen und höre sehr gerne Radio. Gucke zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig wie Fernsehen, da bleibt dann irgendwie keine Zeit mehr für. Nee, aber ich beiße nicht in die Tischkante, weil ich finde, dass schon in einem großen Teil der deutschen Medien auch eine gute Berichterstattung über Streit und Konflikte stattfindet. Es ist ja nicht so, dass ich sage, dass in allen Medien die Berichterstattung über Streit und Konflikte ganz furchtbar ist. Das sage ich nicht und ich will auch überhaupt nicht Kollegen und Kolleginnen zu nahe treten. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und dass eben die Arbeitsbedingungen auch oft schlecht sind. Aber es gibt ja viel gute Berichterstattung und es gibt ja sogar Medien wie zum Beispiel die Zeit oder der Deutschlandfunk, die eigene Ressorts eingerichtet haben, die sich quasi nur um Streitthemen kümmern und versuchen, das eben auch zu transportieren, wie wichtig es ist, sich zu streiten und wie normal das ist, dass gestritten wird in dieser Gesellschaft. Das gibt's ja auch. Deswegen bin ich auch zuversichtlich. Also wir haben gute Grundlagen. Und wir haben ja auch gute Kriterien für Qualitätsjournalismus. Das Problem ist eben nur, dass jetzt mal abgesehen von Medien, die das als Geschäftsmodell betreiben, zuzuspitzen, es eben viele Medien gibt. Und ich denke vor allen Dingen an Kollegen und Kolleginnen, die im Lokal- und Regionaljournalismus unterwegs sind, deren Arbeitsbedingungen sicherlich nicht besser werden, die unter großem Druck stehen und die aber vor Ort natürlich auch über Konflikte berichten müssen, die wichtig sind und die vor Ort für die Bürger und Bürgerinnen eine große Bedeutung haben und wo sie auch eben dazu beitragen, wie diese Konflikte wahrgenommen werden. Ob das jetzt ein Streit ist über den Neubau einer Moschee oder irgendein anderes Neubauprojekt, Bürgerinitiativen, die sich empören oder für irgendetwas einsetzen gegen Widerstände. Das sind ja alles vor Ort wichtige Themen und ich denke gerade im Lokaljournalismus haben die Kollegen und Kolleginnen aber wahrscheinlich mit die schlechtesten Arbeitsbedingungen überhaupt im Journalismus gerade.
Traurig, aber wahr. Also ich habe jetzt rausgehört, Medienhäuser sollten mehr für Weiterbildung sorgen für ihre Leute. Die Journalisten und Journalistinnen brauchen mehr Zeit zur Recherche, bisschen mehr drauf gucken, was habe ich mit dem Thema zu tun. Und da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun, nicht wahr, Sigrun?
Ja, ich denke schon. Also da gibt es definitiv Luft nach oben.
Also ich werde jetzt sicher genauer hingucken bei konfliktsensitiven Themen. Also das ist jetzt ja nicht so mein Fachgebiet, über Konflikte zu berichten. Aber ich bin ja auch hier, wo ich wohne, so ein bisschen im Regionaljournalismus tätig. Also werde ich auch mal mehr drauf achten. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Sigrun Rottmann, Journalistin und Dozentin an der Institut für Journalistik in Dortmund. Und bis irgendwann mal. Tschüss.
Ja, danke für das Interesse. Tschüss.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV-NRW, in jeder Folge eine rechtliche Frage. Und heute geht's um das Ende der Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber oder andersrum gesagt um die Rückkehr der Journalisten und Journalistinnen in die Redaktionen. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Christian, seit dem 1. Juli sind ja die Corona-Schutzverordnungen etwas gelockert. Arbeitgeber sind nicht mehr verpflichtet, ihre Beschäftigten im Homeoffice arbeiten zu lassen. Auch viele RedakteurInnen bei Zeitungen und Zeitschriften sowie im Rundfunk und auch viele PressesprecherInnen haben bislang von zu Hause aus gearbeitet. Können die Chefs und Chefinnen jetzt denn einfach sagen, dass sie zurück müssten in die Redaktionen?
Ja, Sascha, manche machen das in der Tat. Aber so ganz einfach ist das nicht. Wenn die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter in die Redaktion zurückrufen, muss das, Juristen nennen das, in billigem Ermessen sein. Das bedeutet vor allen Dingen, dass der Arbeitgeber die Interessen der Arbeitnehmer mit berücksichtigen muss. Und noch immer ist Corona nicht vorbei. Das bedeutet vor allen Dingen, Gesundheitsschutz muss auch gewährt und eingehalten werden.
Also es gibt ja auch noch Regeln, die was mit Abstand halten und Schutzmaßnahmen zu tun haben. Was für Regeln gelten denn da aktuell?
Ja, Sascha, vor allen Dingen müssen immer noch zwei Corona-Tests die Woche angeboten werden. Der Arbeitgeber kann dann Ausnahmen machen, wenn Menschen geimpft sind. Und noch immer müssen auch alle organisatorischen Maßnahmen getroffen werden, um Kontakte zu vermeiden.
Also das heißt, es gibt Abstandsregeln und man muss sich Hände desinfizieren können und all sowas.
Genau, und da, wo Kontakte nicht ausreichend vermieden werden können, da muss auch immer noch eine Schutzmaske getragen werden. Und außerdem muss auch ein Hygienekonzept erstellt werden, und das ist im Betrieb auch bekannt zu machen.
Also es muss Maßnahmen geben, um Leute zu schützen. Was mache ich denn aber, wenn ich jetzt tatsächlich ohne Schutzmaßnahmen irgendwie ganz eng mit mehreren Leuten beieinander sitzen soll? Da gibt es keine Trennwände und ich fühle mich vielleicht auch einfach nicht sicher. Kann ich dann selbst entscheiden, von zu Hause aus zu arbeiten?
Sascha, das sollte man auf keinen Fall machen, wenn der Arbeitgeber entscheidet, wo gearbeitet wird. Wer glaubt, dass am Arbeitsplatz der Arbeitsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist, der sollte sich so schnell wie möglich beim DJV melden als DJV-Mitglied und gemeinsam finden wir dann auf jeden Fall eine Lösung.
Also, es gibt immer noch Hygieneschutzregeln, an die sich auch der Arbeitgeber halten muss und er kann nicht einfach so seine Leute zurückbeordern. Das habe ich so jetzt ganz kurz richtig zusammengefasst, oder?
Sascha, so ist es, aber alles ist nicht mehr so streng, wie das noch vor einem Monat war und alles ist auch abhängig davon, wie sich die Pandemie entwickelt.
Alles klar. Also, wer Fragen zum Ende der Homeoffice-Pflicht hat oder Stress mit seinem oder ihrem Arbeitgeber, der kann sich an die Geschäftsstelle des DJV in Düsseldorf wenden. Dankeschön, Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Sascha, ich bedanke mich.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 10. August, der nächste Lokalfunk-Podcast im September. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 5. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.